Wir liegen 9 Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst. Jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden. Sogar für abends hat ihr ja noch ein Kochgeschirr voll fassen können. Dazu gibt es außerdem doppelte Wurst- und Brotportionen. Das schafft. So ein Fall ist schon lange nicht mehr da gewesen. Der Küchenbulle mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an. Jedem, der vorbeikommt, winkt er mit seinem Löffel zu und füllt ihm einen kräftigen Schlag ein. Er ist ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er seine Gulaschkanone leer kriegen soll. Tjaden und Müller haben ein paar Waschschüsseln aufgetrieben und sie sich bis zum Rand gestrichen voll geben lassen, als Reserve. Tjaden macht das aus Fresssucht, Müller aus Vorsicht. Wo Tjaden es lässt, ist allen ein Rätsel. Er ist und bleibt ein magerer Hering. Das Wichtigste aber ist, dass es auch doppelte Rauchportionen gegeben hat. Für jeden 10 Zigarren, 20 Zigaretten und 2 Stück Kautabak. Das ist sehr anständig. Ich habe meinen Kautabak mit Kaczynski gegen seine Zigaretten getauscht. Das macht für mich 40 Zigaretten. Damit langt man schon einen ganzen Tag. Dabei steht uns diese ganze Bescherung eigentlich nicht zu. So splendid sind die Preußen nicht. Wir haben sie nur einem Irrtum zu verdanken. Vor 14 Tagen mussten wir nach vorn, um abzulösen. Es war ziemlich ruhig in unserem Abschnitt und der Fourier hatte deshalb für den ganzen Tag unserer Rückkehr das normale Quantum Lebensmittel erhalten und für die 150 Mann starke Kompanie vorgesorgt. Nun aber gab es gerade am letzten Tag bei uns überraschend viel Langrohr und dicke Brocken, englische Artillerie, die ständig auf unsere Stellung trommelte, sodass wir starke Verluste hatten und nur mit 80 Mann zurückkamen. Wir waren nachts eingerückt und hatten uns gleich hingehauen, um erst einmal anständig zu schlafen. Denn Kaczynski hatte recht. Es wäre alles nicht so schlimm mit dem Krieg, wenn man nur mehr Schlaf haben würde. Vorne ist es doch noch nie etwas damit und 14 Tage jedes Mal sind eine lange Zeit. Es war schon Mittag, als die ersten von uns aus der Baracke krochen. Eine halbe Stunde später hatte jeder sein Kochgeschirr gegriffen und wir versammelten uns vor der Gulaschmarie, die fettig und nahrhaft roch. An der Spitze natürlich die Hungrigsten, der kleine Albert Kropp, der von uns am klarsten denkt und deshalb erst Gefreiter ist. Müller V., der noch Schulbücher mit sich herumschleppt und vom Notexamen träumt. Im Trommelfeuer büffelt er physikalische Lehrsätze. Leer, der einen Vollbart trägt und große Vorliebe für Mädchen aus dem Offizierspuff hat. Er schwört darauf, dass sie durch Armeebefehl verpflichtet werden, seidene Hemden zu tragen und bei Gästen, vom Hauptmann aufwärts, vorher zu baden. Als vierter ich, Paul Bäumer, alle 4 19 Jahre alt, alle 4 aus derselben Klasse in den Krieg gegangen. Dicht hinter uns unsere Freunde. Tjaden, ein magerer Schlosser, so alt wie wir, der größte Fresser der Kompanie. Er setzt sich schlank zum Essen hin und steht dick wie eine schwangere Wanze wieder auf. Haie Westhus, gleich alt, Torfstecher, der bequem ein Kommissbrot in eine Hand nehmen kann und fragt, ratet mal, was ich in der Faust habe. Detering, ein Bauer, der nur an seinen Hof und an seine Frau denkt. Und endlich Stanislaus Kaczynski, das Haupt unserer Gruppe. Zäh, schlau, gerissen, 40 Jahre alt. Mit einem Gesicht aus Erde, mit blauen Augen, hängenden Schultern und einer wunderbaren Witterung für dicke Luft. Gutes Essen und schöne Druckposten. Unsere Gruppe bildet die Spitze der Schlange vor der Gulaschkanone. Wir wurden ungeduldig, denn der ahnungslose Küchenkarl stand noch immer und wartete. Endlich rief Kaczynski ihm zu, »Nun mach dein Bouillonkeller schon auf, Heinrich. Man sieht doch, dass die Bohnen schon gar sind.« Der schüttelte schläfrig den Kopf. »Erst müsst ihr alle da sein.« Tjaden grinste. »Wir sind alle da.« Der Unteroffizier merkte noch nichts. »Das könnte euch so passen. Wo sind denn die anderen?« »Die werden heute nicht von dir verpflegt. Feldlazarett und Massengrab.« Der Küchenbulle war erschlagen, als er die Tatsachen erfuhr. Er schwankte. »Und ich habe für 150 Mann gekocht.« Kropf stieß ihm in die Rippen. »Dann werden wir endlich mal satt. Los, fang an!« Plötzlich aber durchfuhr Tjaden eine Erleuchtung. Sein spitzes Mausegesicht fing ordentlich an zu schimmern, die Augen wurden klein vor Schlauheit, die Backen zuckten und er trat dichter heran. »Menschenskind, dann hast du ja auch für 150 Mann Brot empfangen, was?« Der Unteroffizier nickte verdattert und geistesabwesend. Tjaden packte ihn am Rock. »Und Wurst auch?« Der Tomatenkopf nickte wieder. Tjadens Kiefer bebten. »Tabak auch?« »Ja, alles.« Tjaden sah sich strahlend um. »Donnerwetter, das nennt man Schweinhaben? Dann ist ja alles für uns. Da kriegt jeder, ja, warte mal, tatsächlich, genau doppelte Portion.« Jetzt aber erwachte die Tomate wieder zum Leben und erklärte, »Das geht nicht.« Doch nun wurden auch wir munter und schoben uns heran. »Warum geht das denn nicht, du Moorrübe?« fragte Kaczynski. »Na, was für 150 Mann ist, das kann doch nicht für 80 sein. Das werden wir dir schon zeigen,« sagte Müller. Das Essen meinetwegen, aber Portionen kann ich nur für 80 Mann ausgeben, beharrte die Tomate. Kaczynski wurde ärgerlich. Du musst mal abgelöst werden, was? Du warst nicht für 80 Mann, sondern für die zweite Kompanie Fourage empfangen. Fertig. Die gibst du aus. Die zweite Kompanie sind wir. Wir rückten dem Kerl auf den Leib. Keiner konnte ihn gut leiden. Er war schon ein paar Mal schuld daran gewesen, dass wir im Graben das Essen viel zu spät und kalt bekommen hatten, weil er sich bei etwas Granatfeuer mit seinen Kesseln nicht nahe genug herantraute, so dass unsere Essenhole einen viel weiteren Weg machen mussten als die der anderen Kompanien. Da war Bulke von der ersten ein besserer Bursche. Er war zwar fett wie ein Winterhamster, aber er schleppte, wenn es darauf ankam, die Töpfe selbst bis zur vordersten Linie. Wir waren gerade in der richtigen Stimmung und es hätte bestimmt Kleinholz gegeben, wenn nicht unser Kompanieführer aufgetaucht wäre. Er erkundigte sich nach dem Streitfall und sagte vorläufig nur, ja, wir haben gestern starke Verluste gehabt. Dann guckte er in den Kessel. Die Bohnen scheinen gut zu sein. Die Tomate nickte, mit Fett und Fleisch gekocht. Der Leutnant sah uns an. Er wusste, was wir dachten. Auch sonst wusste er noch manches, denn er war zwischen uns groß geworden und als Unteroffizier zur Kompanie gekommen. Er hob den Deckel noch einmal vom Kessel und schnupperte. Im Weggehen sagte er, bringt mir auch einen Teller voll und die Portionen werden alle verteilt. Wir können sie brauchen. Die Tomate machte ein dummes Gesicht. Tjaden tanzte um sie herum. Das schadet dir gar nichts, als ob ihm das Proviantamt gehört. So tut er. Und nun fang an, du alter Speckjäger, und verzähl dich nicht. Häng dich auf, fauchte die Tomate. Sie war geplatzt. So etwas ging ihr gegen den Verstand. Sie begriff die Welt nicht mehr. Und als wollte sie zeigen, dass uns schon alles egal sei, verteilte sie pro Kopf freiwillig noch ein halbes Pfund Kunsthonig. Der Tag ist wirklich gut heute. Sogar Post ist da. Fast jeder hat ein paar Briefe und Zeitungen. Nun schlendern wir zu der Wiese hinter den Baracken hinüber. Kropp hat den runden Deckel eines Margarinefasses unterm Arm. Am rechten Rand der Wiese ist eine große Massenlatrine erbaut. Ein überdachtes, stabiles Gebäude. Doch das ist was für Rekruten. Für die, die noch nicht gelernt haben, aus jeder Sache Vorteil zu ziehen. Wir suchten etwas Besseres. Überall verstreut stehen nämlich noch kleine Einzelkästen für denselben Zweck. Sie sind viereckig, sauber, ganz aus Holz getischlert, rundum geschlossen, mit einem tadellosen, bequemen Sitz. An den Seitenflächen befinden sich Handgriffe, sodass man sie transportieren kann. Wir rückten drei im Kreise zusammen und nehmen gemütlich Platz. Vor 2 Stunden werden wir hier nicht wieder aufstehen. Ich weiß noch, wie wir uns anfangs genierten als Rekruten in der Kaserne, wenn wir die Gemeinschaftslatrine benutzen mussten. Türen gibt es da nicht. Es sitzen 20 Mann nebeneinander, wie in der Eisenbahn. Sie sind mit einem Blick zu übersehen. Der Soldat soll eben ständig unter Aufsicht sein. Wir haben inzwischen mehr gelernt, als das bisschen Scham zu überwinden. Mit der Zeit wurde uns auch ganz anderes geläufig. Hier draußen ist die Sache aber geradezu ein Genuss. Ich weiß nicht mehr, warum wir früher an diesen Dingen immer scheu vorübergehen mussten. Sie sind ja ebenso natürlich wie Essen und Trinken. Und man brauchte sich, vielleicht auch nicht besonders darüber zu äußern, wenn sie nicht so eine wesentliche Rolle bei uns spielten und gerade uns neu gewesen wären. Den Übrigen waren sie längst selbstverständlich. Dem Soldaten ist sein Magen und seine Verdauung ein vertrauteres Gebiet als jedem anderen Menschen. 3/4 seines Wortschatzes sind ihm entnommen. Und sowohl der Ausdruck höchster Freude als auch der tiefsten Entrüstung findet hier seine kernige Untermalung. Es ist unmöglich, sie auf eine andere Art so knapp und klar zu äußern. Unsere Familien und unsere Lehrer werden sich schön wundern, wenn wir nach Hause kommen, aber es ist hier nur einmal die Universalsprache. Für uns haben diese ganzen Vorgänge den Charakter der Unschuld wiedererhalten durch ihre zwangsmäßige Öffentlichkeit. Mehr noch, sie sind uns so selbstverständlich, dass ihre gemütliche Erledigung ebenso gewertet wird wie meinetwegen ein schön durchgeführter, bombensicherer Grand mit Vieren. Nicht umsonst ist für Geschwätz aller Art das Wort Latrinenparole entstanden. Diese Orte sind die Klatschecken und der Stammtischersatz beim Kommiss. Wir fühlen uns augenblicklich wohler als im noch so weiß gekachelten Luxuslokus. Dort kann es nur hygienisch sein. Hier aber ist es schön. Es sind wunderbar gedankenlose Stunden. Über uns steht der blaue Himmel, am Horizont hängen hell bestrahlte gelbe Fesselballons und die weißen Wölkchen der Flakgeschosse. Manchmal schnellen sie wie eine Garbe hoch, wenn sie einen Flieger verfolgen. Nur wie ein sehr fernes Gewitter hören wir das gedämpfte Brummen der Front. Hummeln, die vorbeisummen, übertönen es schon. Und rund um uns liegt die blühende Wiese. Die zarten Rispen der Gräser bewegen sich, Kohlweißlinge taumeln heraus, sie schweben im weichen, warmen Wind des Spätsommers. Wir lesen Briefe und Zeitungen und rauchen. Wir setzen die Mützen ab und legen sie neben uns. Der Wind spielt mit unseren Haaren. Er spielt mit unseren Worten und Gedanken. Die drei Kästen stehen mitten im leuchtenden roten Klatschmond. Wir legen den Deckel des Margarinefasses auf unsere Knie. So haben wir eine gute Unterlage zum Skatspielen. Kropp hat die Karten bei sich. Nach jedem Null-Auvert wird eine Partie Schieberramsch eingelegt. Man könnte ewig so sitzen. Die Töne einer Ziehharmonika klingen von den Baracken her. Manchmal legen wir die Karten hin und sehen uns an. Einer sagt dann, Kinder, Kinder. Oder, das hätte schief gehen können. Und wir versinken einen Augenblick in Schweigen. In uns ist ein starkes, verhaltenes Gefühl. Jeder spürt es. Es braucht nicht viele Worte. Leicht hätte es sein können, dass wir heute nicht auf unseren Kisten säßen. Es wäre verdammt nahe dran. Und darum ist alles neu und stark. Der rote Mond und das gute Essen, die Zigaretten und der Sommerwind. Kropp fragt, hat einer von euch Kemmerich nochmal gesehen? Er liegt in St. Josef, sagte ich. Müller meint, er habe einen Oberschenkeldurchschuss, einen guten Heimatpass. Wir beschließen, ihn nachmittags zu besuchen. Kropp holt einen Brief hervor. Ich soll euch grüßen, von Kantorek. Wir lachen. Müller wirft eine Zigarette weg und sagt, ich wollte, der wäre hier. Kantorek war unser Klassenlehrer, ein strenger, kleiner Mann im grauen Schoßrock, mit einem Spitzmausgesicht. Er hatte ungefähr dieselbe Statur wie der Unteroffizier Himmelstoß, der Schrecken des Klosterberges. Es ist übrigens komisch, dass das Unglück dieser Welt so oft von kleinen Leuten herrührt. Sie sind viel energischer und unverträglicher als Großgewachsene. Ich habe mich stets gehütet, in Abteilungen mit kleinen Kompanieführern zu geraten. Es sind meistens verfluchte Schinder. Kantorek hielt uns in den Turnstunden so lange Vorträge, bis unsere Klasse unter seiner Führung geschlossen zum Bezirkskommando zog und sich meldete. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er uns durch seine Brillengläser anfunkelte und mit ergriffener Stimme sagte, ihr geht auch mit, Kameraden. Diese Erzieher haben ihr Gefühl so oft in der Westentasche parat, sie geben es ja auch stundenweise aus. Doch darüber machten wir uns damals noch keine Gedanken. Einer von uns allerdings zögerte und wollte nicht recht mit. Das war Josef Behm, ein dicker, gemütlicher Bursche. Er ließ sich dann aber überreden. Er hätte sich auch sonst unmöglich gemacht. Vielleicht dachten noch mehrere so wie er, aber es konnten sich niemand gut ausschließen, denn mit dem Wort Feige war um diese Zeit sogar Eltern rasch bei der Hand. Die Menschen hatten eben alle keine Ahnung von dem, was kam. Am vernünftigsten waren eigentlich die armen und einfachen Leute. Sie hielten den Krieg gleich für ein Unglück, während die Bessergestellten vor Freude nicht aus noch ein wussten. Ob schon gerade sie sich über die Folgen viel eher hätten klar werden können. Kaczynski behauptet, das käme von der Bildung, sie mache dämlich. Und was Katz sagt, das hat er sich auch überlegt. Sonderbarerweise war Behm einer der ersten, die fielen. Er erhielt bei einem Sturm einen Schuss in die Augen und wir ließen ihn für tot liegen. Mitnehmen konnten wir ihn nicht, weil wir überstürzt zurück mussten. Nachmittags hörten wir ihn plötzlich rufen und sahen ihn draußen herumkriechen. Er war nur bewusstlos gewesen. Weil er nichts sah und wild vor Schmerzen war, nutzte er keine Deckung aus, so dass er von drüben abgeschossen wurde, ehe jemand herankam, um ihn zu holen. Man kann Kantorek natürlich nicht damit in Zusammenhang bringen. Wo bliebe die Welt, wenn man das schon Schuld nennen wollte? Es gab ja Tausende von Kantoreks, die alle überzeugt waren, auf eine für sie bequeme Weise das Beste zu tun. Darin liegt aber gerade für uns ihr Bankrott. Sie sollten uns 18-Jährige, Vermittler und Führer sein. Zur Welt der Arbeit, der Pflicht, der Kultur, des Fortschritts zur Zukunft. Wir verspotteten sie manchmal, aber spielten ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir ihnen. Mit dem Begriff der Autorität, dessen Träger sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere Einsicht und menschlicheres Gewissen. Doch der erste Tote, den wir sahen, zertrümmerte diese Überzeugung. Wir mussten erkennen, dass unser Alter ehrlicher war als das ihre. Sie hatten vor uns nur die Phrase und die Geschicklichkeit voraus. Das erste Trommelfeuer zeigte uns unseren Irrtum. Und unter ihm stürzte die Weltanschauung zusammen, die sie uns gelehrt hatten. Während sie noch schrieben und redeten, sahen wir Lazarette und Sterbende. Während sie den Dienst am Staate als das Größte bezeichneten, wussten wir bereits, dass die Todesangst stärker ist. Wir wurden darum keine Meuterer, keine Deserteure, keine Feiglinge. All diese Ausdrücke waren ihnen ja so leicht zur Hand. Wir liebten unsere Heimat genauso wie sie und wir gingen bei jedem Angriff mutig vor. Aber wir unterschieden jetzt. Wir hatten mit einem Male sehen gelernt und wir sahen, dass nichts von ihrer Welt übrig blieb. Wir waren plötzlich auf furchtbare Weise allein und wir mussten allein damit fertig werden. Bevor wir zu Kemmerich aufbrechen, packen wir seine Sachen ein. Er wird sie unterwegs gut brauchen können. Im Feldlazarett ist großer Betrieb. Es riecht wie immer nach Karbol, Eiter und Schweiß. Man ist aus den Baracken schon so manches gewohnt, aber hier kann einem doch flau werden. Wir fragen uns nach Kemmerich durch. Er liegt in einem Saal und empfängt uns mit einem schwachen Ausdruck von Freude und hilfloser Aufregung. Während er bewusstlos war, hat man ihm seine Uhr gestohlen. Müller schüttelt den Kopf. Ich hab dir ja immer gesagt, dass man seine so gute Uhr nicht mitnimmt. Müller ist etwas tapsig und rechthaberisch, sonst würde er den Mund halten, denn jeder sieht, dass Kemmerich nicht mehr aus diesem Saal herauskommt. Ob er seine Uhr wiederfindet, ist ganz egal, höchstens, dass man sie nach Hause schicken könnte. »Wie geht's denn, Franz?« fragte Kropp. Kemmerich lässt den Kopf sinken. »Es geht, ja. Ich habe bloß so furchtbare Schmerzen im Fuß.« Wir sehen auf seine Decke. Sein Bein liegt unter einem Drahtkorb. Das Deckbett wölbt sich dick darüber. Ich trete Müller gegen das Schienbein, denn er brächte es fertig, Kemmerich zu sagen, was uns die Sanitäter draußen schon erzählt haben. Dass Kemmerich keinen Fuß mehr hat. Das Bein ist amputiert. Er sieht schrecklich aus. Gelb und fahl, im Gesicht sind schon die fremden Linien, die wir so genau kennen. Weil wir sie schon 100 Mal gesehen haben. Es sind eigentlich keine Linien, es sind mehr Zeichen. Unter der Haut pulsiert kein Leben mehr. Es ist bereits herausgedrängt, bis an den Rand des Körpers. Von innen arbeitet sich der Tod durch. Die Augen beherrscht er schon. Dort liegt unser Kamerad Kemmerich, der mit uns vor kurzem noch Pferdefleisch gebraten und im Trichter gehockt hat. Er ist es noch, und er ist es doch nicht mehr. Verwaschen, unbestimmt ist sein Bild geworden, wie eine fotografische Platte, auf die 2 Aufnahmen gemacht worden sind. Selbst seine Stimme klingt wie Asche. Ich denke daran, wie wir damals abfuhren. Seine Mutter, eine gute, dicke Frau, brachte ihn zum Bahnhof. Sie weinte ununterbrochen, ihr Gesicht war davon aufgedunsen und geschwollen. Kemmerich genierte sich deswegen, denn sie war am wenigsten gefasst von allen. Sie zerfloss förmlich in Fett und Wasser. Dabei hatte sie es auf mich abgesehen. Immer wieder ergriff sie meinen Arm und flehte mich an, auf Franz draußen Acht zu geben. Er hatte allerdings auch ein Gesicht wie ein Kind und so weiche Knochen, dass er nach 4 Wochen Tornister tragen schon Plattfüße bekam. Aber wie kann man im Felde auf jemanden Acht geben? »Du wirst jetzt nach Hause kommen«, sagte Kropp. »Auf Urlaub hättest du mindestens noch 3-4 Monate warten müssen.« Kemmerich nickt. »Ich kann seine Hände nicht gut ansehen. Sie sind wie Wachs. Unter den Nägeln sitzt der Schmutz des Grabens. Er sieht blau-schwarz aus. Wie Gift. Mir fällt ein, dass diese Nägel weiter wachsen werden. Lange noch. Gespenstische Kellergewächse. Wenn Kemmerich längst nicht mehr atmet. Ich sehe das Bild vor mir. Sie krümmen sich zu Korkenzehern und wachsen und wachsen. Und mit ihnen die Haare auf dem zerfallenen Schädel. Wie Gras auf gutem Boden. Genau wie Gras. Wie ist das nur möglich?« Müller bückt sich. »Wir haben deine Sachen mitgebracht, Franz.« Kemmerich zeigt mit der Hand. »Leg sie unter das Bett.« Müller tut es. Kemmerich fängt wieder von der Uhr an. Wie soll man ihn nur beruhigen, ohne ihn misstrauisch zu machen? Müller taucht mit ein paar Fliegerstiefeln wieder auf. Es sind herrliche englische Schuhe aus weichem gelbem Leder, die bis zum Knie reichen und ganz hinaufgeschnürt werden. Eine begehrte Sache. Müller ist von ihrem Anblick begeistert. Er hält ihre Sohlen gegen seine eigenen klobigen Schuhe und fragt, »Willst du die Stiefel mitnehmen, Franz?« Wir denken alle 3 das Gleiche. Selbst wenn er gesund würde, könnte er nur einen gebrauchen. Sie wären für ihn also wertlos. Aber wie es jetzt aussieht, ist es ein Jammer, dass sie hier bleiben, denn die Sanitäter werden sie natürlich sofort wegschnappen, wenn er tot ist. Müller wiederholt, willst du nicht hier lassen? Kemmerich will nicht, es sind seine besten Stücke. Wir können sie ja umtauschen, schlägt Müller wieder vor. Hier draußen kann man so etwas brauchen. Doch Kemmerich ist nicht zu bewegen. Ich trete Müller auf den Fuß, er legt die schönen Stiefel zögernd wieder unter das Bett. Wir reden noch einiges und verabschieden uns dann. Mach's gut, Franz. Ich verspreche ihm, morgen wiederzukommen. Müller redet ebenfalls davon. Er denkt an die Schnürschuhe und will deshalb auf dem Posten sein. Kemmerich stöhnt. Er hat Fieber. Wir halten draußen einen Sanitäter an und reden ihm zu, Kemmerich eine Spritze zu geben. Er lehnt ab. Wenn wir jedem Morphium geben wollten, müssten wir Fässer voll haben. Du bedienst wohl nur Offiziere, sagte Kropp gehässig. Rasch lege ich mich ins Mittel und gebe dem Sanitäter zunächst mal eine Zigarette. Er nimmt sie. Dann frage ich, »Darfst du denn überhaupt eine machen?« »Er ist beleidigt. Wenn ich es nicht glaubt, was fragt er mich?« Ich drücke ihm noch ein paar Zigaretten in die Hand. »Tu uns den Gefallen.« »Na schön«, sagt er. Kropp geht mit ihm hinein, er traut ihm nicht und will zusehen. Wir warten draußen. Müller fängt wieder von den Stiefeln an. Sie würden mir tadellos passen. In diesen Kähnen laufe ich mir Blasen über Blasen. Glaubst du, dass er durchhält bis morgen nach dem Dienst? Wenn er nachts abgeht, haben wir die Stiefel nur gesehen. Albert kommt zurück. Meint ihr? Fragte er. Erledigt, sagte Müller abschließend. Wir gehen zu unseren Baracken zurück. Ich denke an den Brief, den ich morgen schreiben muss an Kemmerichs Mutter. Mich friert. Ich möchte einen Schnaps trinken. Müller ruft Gräser aus und kaut daran. Plötzlich wirft der kleine Kropf seine Zigarette weg, trampelt wild darauf herum, sieht sich um mit einem aufgelösten, verstörten Gesicht und stammelt, verfluchte Scheiße, diese verfluchte Scheiße! Wir gehen weiter. Eine lange Zeit. Kropp hat sich beruhigt. Wir kennen das. Es ist Frontkoller. Jeder hat ihn mal. Müller fragt ihn, was hat dir der Kantorek eigentlich geschrieben? Er lacht, wir wären die eiserne Jugend. Wir lachen alle drei ärgerlich. Kropf schimpft, er ist froh, dass er reden kann. Ja, so denken sie, diese 100.000 Kantoneks. Eiserne Jugend, Jugend. Wir sind alle nicht mehr als 20 Jahre, aber jung, Jugend, das ist lange her. Wir sind alte Leute.